Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Wir haben heute die Möglichkeit, eine neue Reihe anzufangen und wollen in dieser Bibelstundenreihe starten, die eigentlich so ein bisschen an die letzte andockt. Wir wollen durch den Psalm 23 gehen in kurzen Schritten und all diese Bestandteile sehen, welche wunderbaren Hirten wir haben. Und diese Reihe, wir haben sie genannt, unterwegs mit meinem Hirten. Es ist ein persönliches Thema. Und wir wollen sehen, wie wir dadurch in Beziehung zu unserem Herrn und Heiland wachsen können, wie wir die Schönheit von Jesus erkennen können, wie gut er zu uns ist. Und der Psalm erhält ziemlich viele Aspekte davon, wie wundervoll Jesus selbst ist. Aber leider gibt es ein Problem. Es gibt einen kleinen Missstand unter den Gläubigen, den wir heute ein Stück weit auflösen wollen, und zwar über eine Praxis reden wollen, die verloren gegangen ist. Eine Gewohnheit, die wir heute eigentlich gar nicht mehr wirklich kennen. Und zwar ist es die verlorene Praxis der christlichen Meditation. Und wir wollen sie heute ein Stück weit wiederentdecken. Und wenn ich jetzt gleich dieses Mikrofon nehme und durch die Reihen gehe und euch dann fragen werde oder einige von euch fragen werde, wie ihr täglich dieser Gewohnheit der christlichen Meditation nachkommt und was eure Erfahrungen damit sind, kann ich mir vorstellen, dass die Antworten gar nicht so vielversprechend sind, wie ich sie vielleicht gerne hätte. Vielleicht ich sogar viele Antworten gar nicht bekommen könnte, weil die Antwort vielleicht wäre Meditation. Das ist doch nichts, was wir als Christen tun sollten. Naja, wir praktizieren es ja auch in der Regel nicht mehr oder wir haben es gar nicht gelernt. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du dieses Wort Meditation hörst, vielleicht an irgendwelche spirituelle Praktiken, die wir irgendwie ausüben bei Teelichtern auf irgendwelchen alten Decken und wir dabei versuchen, irgendeine Stimme zu hören oder irgendeine Mitte zu finden. Vielleicht durch irgendwelche Kampfkünste oder andere Religionen wird das übermittelt. Aber wir möchten heute einmal hineinschauen, wo ist denn diese Praxis verloren gegangen? Woher kommt denn diese Praxis und finden wir sie in der Bibel? Denn wir werden eigentlich in den nächsten Wochen nichts anderes tun, als zu lernen, die Schrift aufzusaugen, als zu lernen, einzelne Bestandteile der Bibel herauszunehmen, tiefgehend darüber nachzudenken und darüber zu meditieren. Und deshalb lasst uns hineinspringen. Es ist heute eher eine thematische Sache. Und zwar sehen wir eine gewisse Notwendigkeit für diese Praxis. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich spreche jetzt mal aus meinem eigenen Leben und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und zwar, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich die Bibel lese oder wie ich bete. Aber ich währenddessen und auch danach nicht wirklich das Gefühl habe, dadurch Zeit mit Gott verbracht zu haben. Ich diese Praxis zwar ausübe, das Lesen und das Beten, aber ich dadurch nicht wirklich in das Gefühl hineinkomme, mir geht es jetzt geistlich viel besser. Mein Herz ist jetzt irgendwie erbaut. Sondern manchmal, da bin ich ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, ich würde mehr mit der Luft reden als mit Gott selbst. In Zeiten des Bibellesens, vor allem durch Bibellesepläne, habe ich immer wieder versucht, durch auch vielleicht ein Markiersystem und so weiter, die Bibel durchzulesen. Aber das Problem dabei war, dass mein Blick nur selten in die Herrlichkeit Jesu erhoben wurde. Ich nur wenig himmlische Momente erleben konnte, weil ich eben das Wort gelesen habe, aber ich nicht darüber meditieren konnte. Vielleicht geht es dir so, wie es mir immer wieder geht. Ich habe die Pflicht, Zeit mit Gott zu verbringen und das Bibellesen und das Beten sind für mich Pflichten, die ich auszuüben habe, damit ich ein guter Christ bin, die ich abliefern sollte. Aber es ist für mich mehr ein Dienst geworden als eine Beziehung. Es ist etwas, das ich tun muss, damit jemand mit mir zufrieden ist oder damit ich einen Haken setzen kann. Aber es ist nichts für mich, wo ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann geht es mir besser. Es ist oft nicht ein Genuss für mich. Ich weiß nicht, ob du dich darin wiedererkennst, aber über die Zeit meines Lebens mit Jesus beschreibt dieser Zustand mein Leben recht gut, dass ich diese Momente oft erlebt habe. Also ich kenne das. Manchmal fühlt sich meine eigene Beziehung zu Jesus an, mehr wie ein weiterer Dienst, zu den anderen Diensten, die ich schon tue, eine Sache, die ich tun muss. Und sie ist dann vielmehr abhängig davon, nicht was Jesus für mich tut oder wie Jesus selbst mir begegnet, unerwartet für mich, sondern sie ist vielmehr davon geprägt, was ich alles tun muss. Ich muss die Bibel aufschlagen. Ich muss jetzt beten. Ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Ich muss jetzt dies leisten und das erarbeiten. Und wenn du dieses Gefühl auch so gut kennst wie ich, wenn das dir auch so begegnet in deinem Alltag, wie es mir begegnet, dann ist diese Bibelstunde heute für uns beide. Denn der Grund, warum wir das so wenig erleben, warum wir das so wenig auch praktizieren und die Schönheit und den Genuss darin nicht wieder erleben, ist, weil wir diesen Mangel an dieser Praxis haben. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Also habe ich mich vor einigen Monaten nach Büchern zu diesem Thema auf die Suche gemacht. Und die ersten guten Bücher, die ich dazu gefunden habe, sind 400 Jahre alt. Das sind wahrscheinlich auch die letzten Bücher, die geschrieben wurden. Sie gehen zurück etwa auf die Zeit der Puritaner. Daher werden auch die meisten Beispiele, die ich heute anführe, und die meisten Zitate, die ich mit einbinden werde, Beispiele aus dieser Zeit sein, weil danach eigentlich niemand Bücher darüber geschrieben hat. Nun, die Frage ist, wie begegnest du der Bibel in deinem Alltag? Das habe ich mich gefragt, was ist denn die Bibel für mich in meinem Alltag? Denn sie enthält viel mehr als Wissen. Sie enthält viel mehr als Erkenntnis für mich. Gott hat uns keine systematische Theologie hinterlassen oder keine einfache Dogmatik, die wir irgendwie zur Hand nehmen können. Wir schlagen das Inhaltsverzeichnis auf, gehen zu der Frage, die uns interessiert, lesen diese Erkenntnis und sind dann damit zufrieden. So funktioniert Gottes Wort leider nicht. Er hat uns nämlich eine Liebesoffenbarung über sich selbst hinterlassen. Und es braucht mehr als ein Verstand, um das zu verstehen. Es braucht ein Herz, das ergriffen wird. Es braucht ein Herz, das davon beeinflusst wird. Ein Herz, das von Gottes Wort angesprochen und verändert wird. Deshalb braucht es dieses Wort Gottes, das durch Meditation in unser Herz hineindringt und dort arbeitet. Und arbeitet, selbst wenn wir schon die Bibel zugemacht haben. Und wir an anderen Beschäftigungen unseres Alltags unterwegs sind, dieses Wort weiter arbeitet und wir vielleicht Wochen später wieder an diese gleichen Verse denken und wieder an diese Verse denken, die uns nachgehen und Gott uns damit nicht in Ruhe lässt, weil wir darüber nachdenken, weil wir darüber gelernt haben zu meditieren. Deshalb lasst uns heute einmal kurz festhalten und untersuchen, was ist denn eigentlich diese Meditation oder das tiefe Nachsinnen über die Bibel, was wir hier vor allem unter den Puritanern und in der Zeit danach verloren gegangen ist. Es ist nicht so einfach, das in einem Satz zusammenzufassen, aber wir möchten uns zwei Definitionen aus dieser Zeit anschauen und sehen, wie die Männer das damals auf den Punkt bringen wollten. Und zwar einmal Thomas Watson, er schreibt dazu, Meditation ist eine heilige Übung des Geistes, durch die wir uns die Wahrheiten Gottes ins Gedächtnis rufen, ernsthaft über sie nachdenken und sie auf uns selbst anwenden. Nach Watson ist also die Meditation eine Übung, die die Gläubigen ausüben, eine Praxis, die täglich ausgelebt wird. Er hat das mindestens zweimal am Tag gemacht. Und etwas, das in unserem Inneren, in unserem Privaten stattfindet und das auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Es ist nicht ein flüchtig über die Bibel durchlesen und danach gleich weiterlesen und dem Alltagsgeschäft nachzugehen, sondern es ist ein ernsthaftes, ein darüber nachdenken, ein sich ins Gedächtnis rufen. Etwas, das uns nicht in Ruhe lässt, weil wir es behalten können. Und es natürlich auch Auswirkungen auf unser Leben hat. Ein anderer aus dieser Zeit, Calermia, schreibt, eine wahre Meditation ist, wenn ein Mensch so über Christus meditiert, dass sein Herz von der Liebe zu Christus entflammt wird, so über die Wahrheiten Gottes meditiert, dass er in sie verwandelt wird und so über die Sünde meditiert, dass sein Herz die Sünde hasst. Er fügt hier noch hinzu, dass diese Auswirkungen auf unser eigenes Glaubensleben so deutlich erkennbar sind, dass der Glaubende verwandelt wird, dass er anders wird, dass er nicht nur die Sünde bekennt, weil er weiß, dass sie falsch gewesen ist, sondern er seine Sünde bekennt, weil er sie abgrundtief hasst. der nicht nur, wenn er an Jesus denkt, an die gleichen Dinge denkt und sie nichts in ihm auslösen, sondern er durch diese Wahrheiten, die er über Jesus weiß und darüber nachdenkt, ein tiefes, tiefes Verständnis bekommt, weil es in ihm entflammt wird. Ist es nicht das, was wir uns manchmal so sehr wünschen? Diesen Moment unserer Bekehrung zurückzuhaben, diesen einen Moment zu haben, wo wir gesagt haben, da habe ich einfach für Jesus gebrannt. Da wollte ich einfach nur in der Bibel sein, da wollte ich nur mit anderen über all die Dinge reden, die ich erkennen kann, und irgendwie geht das verloren. Nun, dieses Wort, das hier vor allem mit Meditation oder Meditieren übersetzt wird, was übrigens im Englischen immer noch wortwörtlich so übersetzt wird oder mit interpretiert wird, bedeutet so viel. Im Deutschen gebrauchen wir dieses Wort nicht so sehr, aber wir gebrauchen Wörter wie nachdenken, nachsinnen, reflektieren und diese Dinge. Und lasst uns einmal einige Verse in der Bibel sehen, vor allem in den Psalmen, wo eigentlich genau das zur Sprache kommt, dass es nicht nur reicht, die Bibel zu lesen und zu beten, sondern dass es mehr braucht, eine Praxis, die wir verlernt haben. Psalm 39, Vers 3. Mein Herz brannte in meinem Inneren, bei meinem Seufzen, und andere Übersetzungen lesen hier, bei meinem Nachsinnen entzündete sich Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge. Psalm 63, Vers 6. Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele, und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen. Psalm 119, Vers 148. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um zu sinnen über dein Wort. Aber natürlich auch fehlen darf nicht Psalm 1, Vers 2. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Wir können also in all diesen Versen sehen, dass es etwas gibt, das praktiziert wurde, das bei uns Mangelware sein dürfte oder sein müsste, und ein gängiges Wort dafür gebraucht wird von Menschen, die in Beziehung zu diesem Gott stehen, nämlich sie denken darüber nach. Sie haben ein tiefgehendes Nachsinnen in der Nacht, in den Nachtwachen. Während sie darüber nachdenken, entzündet sich ein Feuer in ihrem Inneren. Kennst du das? Kennst du das in deinem Alltag? Dass du nach Hause kommst und deinem Partner unbedingt erzählen musst, wie dein Inneres sich entflammt hat, während du über Jesus nachgedacht hast? Ich nicht. Kennst du das, dass du im Bibellesen vor der Arbeit da sitzt und du nicht anders kannst, als weiterzulesen und deine Freude in einem Gebetstagebuch zum Ausdruck zu bringen, und du willst gar nicht auf die Arbeit gehen, weil das so schön und so herrlich ist, was du dort erkennst, und du willst den ganzen Tag dabei bleiben? Also ich nicht. Aber die Psalmisten, sie kannten das sehr wohl, dass sie in der Nacht daliegen und sich erfreuen an den Erkenntnissen über Christus. Für uns, wenn wir solche Bücher lesen, wenn wir Biografien lesen von Menschen, die das schreiben, wie sie das ausgelebt haben, dann kam das mir immer wieder vor wie Schwärmerei. Das sind ganz besondere einzelne Persönlichkeiten, denen war Gott halt sehr gnädig, und dann war das Bibellesen nicht so sehr langweilig oder nicht so sehr von Gewohnheit geprägt, und die hatten halt mehr Freude als wir. Aber im Laufe meiner Zeit wurde ich eines Besseren belehrt, dass das eine Praxis ist, die ein jeder Christ in seiner eigenen Beziehung zu seinem Herrn braucht. Als Josua so Probleme hatte, so eine große Herausforderung hatte und nicht wusste, wie das alles werden wird. Mose ist nicht mehr da und so weiter. Und dann sagt Gott diese Worte zu ihm: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben, und dann wird es dir gelingen. Also hier gibt Gott Josua ganz klare Anweisungen, wie er dieses Wort nicht nur haben soll, wie er nicht nur über dieses Wort reden soll, wie er nicht nur diesem Wort gegenüber gehorsam sein soll. Alles Dinge, die wir ja auch sagen und die wir auch kennen, sondern dass er ständig über dieses Wort nachdenken soll. ständig sich mit diesem Wort beschäftigen soll, in seinen Gedanken, in seinem Herzen nachsinnen über dieses Wort. Er gibt ihm keine großen Tipps der Kriegsführung, er gibt ihm keine großen Tipps der Leiterschaft, wie er das Volk leiten soll, sondern er gibt ihm nur die Antwort und diese Anweisung: Josua, denk jeden Tag über dieses Wort nach. Beschäftige dich mit deinem inneren Herzen jeden Tag damit. Meditiere über dieses Wort Gottes. Und damit es deutlicher wird, was wir eigentlich damit meinen, möchte ich diese Definition in drei Teile einteilen. Das erste ist der Rückzug. Wenn wir lernen wollen, diese Praxis auszuleben in unserem Leben und diese Schätze in unser Leben hineinzunehmen, müssen wir lernen, in uns zuerst zurückzuziehen. Und die Geschäftigkeit, die Beschäftigung, all das, was uns beschäftigen kann und was uns ablenken kann, loszuwerden. Ich finde es so schön, wie es über Isaak heißt. Und Isaak ging hinaus, um auf dem Feld zu sinnen bei Anbruch des Abends, und er hob seine Augen und sah die Kamele. Er ging aus seinem Alltag hinaus, er ging raus aufs Feld, an einen anderen Ort, nicht dort, wo seine Geschäftigkeit war, nicht dort, wo er all die Dinge zu erledigen hatte. Er ging dorthin, um zu sinnen, um nachzudenken. Watson, er sagt dazu: Du musst deine Seele von der Welt abschließen. Ich stelle mir das so vor, wie wenn wir unser Herz nehmen, unser Leben nehmen und wir sagen, wir nehmen unser ganzes Leben, alles, was uns beschäftigt, alles, was wir zu tun haben, nehmen diesen Schrank und schließen ihn auf, stellen unser ganzes Leben dort hinein und schließen diesen Schrank zu, sagen, ich hole dich später wieder ab, wenn ich fertig bin in meiner Beziehung zu Jesus. Und Jesus selbst, obwohl er ohne Sünde war, obwohl er selbst Gott war, tat das genauso. An so vielen Stellen über Jesus wird berichtet, dass Jesus alleine auf den Berg ging, um dort zu beten, um dort Zeit mit Gott zu verbringen. Und selbst wenn Jesus als der Sohn Gottes seine Seele einschließen musste, also seine Jünger zurücklassen musste, die Dinge, die ihn beschäftigt haben, die er noch zu erledigen hatte, all das musste er zurücklassen. Er musste an einen anderen Ort gehen, an einen Ort, wo er allein sein kann. Und wenn Jesus, der ohne Sünde war, und Jesus, der nur Gutes tat, und Jesus, der vollkommen war, das getan hat, sich zurückziehen musste, wie viel mehr müssen wir das lernen? Zachäus war ein sehr beschäftigter Mann und er hat sich irgendwann vorgenommen: Wenn Jesus kommt, dann will ich Jesus sehen. Wenn Jesus kommt, dann will ich ihn sehen. Und es ging nicht einfach so, denn Jesus kam nicht direkt an seine Zollhütte, sondern er musste seine Zollhütte zumachen. Er musste seine ganze Welt dort lassen. Er musste auf diesen Baum klettern und an diesen einen Ort gehen, wo Jesus sein würde, um Jesus dort begegnen zu können. Er musste all das hinter sich lassen, es zurücklassen. Und als Abraham den Auftrag von Gott bekam, seinen einzigen Sohn zu opfern, da ließ er seine Diener am Fuß des Berges zurück und sagte mit allem, was sie dabei hatten: Wartet hier. Wir gehen, um Gott zu suchen. Wir gehen, um Gott zu opfern. Wir gehen, um Gott zu begegnen. Es hieß über diesen einen Mann, der jeden Sonntag in die Kirche ging, und beim Betreten dieser Türschwelle sagte er: Wartet hier. All meine weltlichen Gedanken und Gesinnungen, damit ich bei Gott in seinem Tempel nachsinnen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin das nicht so sehr gewohnt. Ich nehme all meine Probleme immer mit, wohin ich gehe. Ich nehme meine Sorgen und meine Nöte mit. Ich habe es wenig gelernt, sie einzuschließen, um ganz bei Jesus zu sein. Und wahrscheinlich ist dieser Schritt, sich zurückzuziehen, so schwer wie keiner der anderen, die gleich folgen, das Weltgeschehen, die Sorgen und die alltäglichen Gedanken hinter sich zu lassen und nur dorthin zu gehen, wo Gott in seiner Gegenwart ist. Wer von uns kann das heute schon so einfach praktizieren? Momente in der Gegenwart Gottes, in der wir nicht gestört werden von unserem Smartphone, von unserem Laptop oder Tablet oder sonstigen Ding, in dem wir nicht gestört werden von Eilmeldungen oder Anrufen oder Nachrichten oder einfach nur Ablenkungen, irgendein Video, das ich noch schauen muss, oder eine Rechnung, die auf dem Schreibtisch liegt, die ich noch bezahlen muss. Wer von uns kann schon so weg sein, um Zeit mit Jesus zu verbringen, um nicht dort gestört zu werden von anderen Menschen, die irgendetwas von mir brauchen oder mich daran erinnern, was ich ja noch zu tun habe? Wer von uns kann schon der Welt entfliehen, ohne Gedanken über Termine zu haben, Erledigungen zu haben, To-dos zu haben, alles wichtige Dinge, aber sie haben nichts zu suchen, wenn wir Jesus begegnen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der wir das verlernt haben zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der wir gefühlt so gezwungen sind, in einem Gefängnis leben zu müssen, dass wir uns selbst aufgebaut haben, dass wir Gott so gar nicht mehr begegnen können. Selbst in Situationen, in denen wir früher gewohnt waren, einfach zu warten und vielleicht dann darüber nachgedacht hätten. An der Bushaltestelle, bei dem Arzt im Wartezimmer, wenn wir auf eine Person warten müssen. Früher hätten wir dort noch nachdenken können. Heute holen wir ein Medium aus der Tasche und füllen unser Herz mit weltlichen Dingen oder sonstigen Dingen. Oder hören dauerhaft Musik oder sonstige Dinge oder vielleicht Predigten oder Podcasts und diese Dinge. Aber dadurch können wir Gott manchmal viel weniger begegnen als in unserem Inneren durch unsere Gedanken. Aber wenn du und ich erfüllt werden wollen in der Beziehung zu Jesus Christus, über ihn lernen wollen, nachzudenken, dann müssen wir diesen Rückzug neu lernen. Dann müssen wir es lernen, was es bedeutet, unsere Medien wegzutun, um alleine zu sein, um sicherzustellen, nicht gestört zu werden. Wir müssen es lernen, den Ort des Alltags zu verlassen, um an einen Ort zu gehen, an dem wir ungestört Jesus wiederfinden können. Bei jedem kann das anders sein. Bei mir ist es die Natur mit ausreichend Zeit. Bei einem anderen kann es ein stiller Raum sein. Bei Robert Chapman war es zum Beispiel seine Holzwerkstatt. Wenn ihn da jemand am Samstag gestört hat, dann war richtig was los. Sich zurückzuziehen ist eine gute Vorbereitung und ein wichtiger Schritt, wenn wir das lernen wollen. Aber es ist noch nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist das Nachsinnen selbst. Das ist der Teil, den wir lernen müssen. Über Gottes Wort zu meditieren und nachzudenken bedeutet, unsere Gedanken auf einen Gegenstand zu fokussieren. Keiner kann flüchtig und kurzfristig über Gottes Wort tiefgehend nachdenken. Es ist ein Prozess, der letztendlich auch Arbeit für uns ist. Wir können das vergleichen mit einem Auge. Manche sagen, ich habe nicht die besten Augen. Wir werden es bald rausfinden. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Arbeitsmedizinischen Dienst, wie alle 3 Jahre. Und dann wird es wahrscheinlich ein böses Erwachen geben. Aber wenn man ein weit entferntes Objekt sehen will und man es nicht erkennt, man aber einige Zeit damit verbringt, sich auf diesen Gegenstand zu fokussieren, wird es passieren, wenn du bessere Augen hast wie ich, dass er scharf werden wird, dass er klarer werden wird. Je länger du da sitzt und dir diese Dinge ansiehst, wirst du merken, es wird von Stück zu Stück erkennbarer für dich werden. Und das ist das, was David meint, als er im Psalm 108 sagt, befestige mein Herz, oh Gott, mach mein Herz fest. Ich will singen und Psalmen singen, auch meine Seele. Das bedeutet es, ein festes Herz zu bekommen, indem wir fest das anschauen, was da vor uns ist. Indem wir sagen können, Gott, mein Herz ist fest auf dich ausgerichtet. Es schaut fest in deine Richtung. Wir müssen lernen, Details länger zu betrachten. Es ist so, wie wenn du in ein Museum gehst und beim Vorbeilaufen diese Gemälde siehst. Und du nur kurz dieses Gesamtbild siehst. Ich habe mich nicht die meiste Zeit meines Lebens nicht für Kunst interessiert, aber ich musste 1,5 Jahre in einem Museum arbeiten, berufsbedingt. Und dort habe ich die ganzen Kunststücke kommen und gehen sehen. Und ich wusste dann öfter nicht, wo ich meine Mittagspause machen soll. Also habe ich mein Büro einfach mitten im Museum eingerichtet. Und dort haben wir immer gegessen. Und während ich dann immer wieder dort saß und dann mein Essen genießen konnte und dann immer diese Bilder jeden Tag sah und dann länger mir diese Bilder angesehen habe, konnte ich Dinge sehen, die ich so nie gesehen hätte. So ist das, wenn wir uns nur kurzfristig mit Gottes Wort beschäftigen und es durchlesen, Kapitel für Kapitel, aber wir nicht lernen, tiefgehend darüber nachzudenken, genau das passiert. Wir kennen zwar das Gesamtbild, wir kennen das Bild, wie es ungefähr aussieht, aber wir haben nicht die Tiefe begriffen. Wir haben nicht die Schönheit begriffen. Es ist so, wie wenn du durch die Natur gehst und du dort viele Dinge siehst. Und sie sind schön, sie sehen toll aus, du bist gerne dort. Aber es ist was anderes, stehen zu bleiben und es zu bestaunen. es einfach zu genießen. Sich einfach diesen Moment zu nehmen, vom Gefühl her sich satt sehen zu wollen. Ich erinnere mich gut, vor einigen Monaten, als es noch wärmer war, ging ich mit meinen Kindern einige Zeit wandern am Rosenstein und wir gingen mehrere Orte entlang und irgendwann saßen sie alle vier auf der Bank und schauten am Ostfelsen diese wunderschöne Natur an und sprachen über irgendwelche belanglosen Dinge. Und ich merkte, sie saßen zwar da mitten in dieser wunderschönen Natur, aber sie sahen es nicht. Sie sahen nicht die Schönheit und die Pracht vor ihnen. Sie dachten sich, ja, nette Aussicht, okay, was gibt's eigentlich zum Mittagessen? Und dann ging das Gespräch weiter und ich dachte mir, Kinder, ihr checkt's nicht. Und ich sagte ihnen, schaut doch mal, könnt ihr das erkennen, könnt ihr das finden? Auf einmal wurden ihre Augen hell, als sie merkten, ah, wunderschön. Wunderschön, was Gott gemacht hat. Wunderschön, was wir von diesem Ort hier eigentlich gerade sehen und erleben können. Es ist so, wie wenn wir eine Lampe im Garten aufstellen, bringt sie nicht viel Licht. Das ist das, wie wir oft üblicherweise die Bibel lesen. Wir lesen sie und sie leuchtet in unser Leben hinein und es geschehen dadurch Dinge. Aber sie leuchtet nicht alles aus. Aber wenn wir anfangen zu meditieren und tiefgehend nachzusinnen über genau die Dinge, die uns doch im Herzen ansprechen, dann passiert Folgendes. Die Sonne fängt an zu leuchten und es fängt an zu blühen in unserem Garten. Das ist das, was ein tiefes Nachsinnen bewirkt. Watson sagte dazu Folgendes. Ein Christ ohne Meditation ist wie ein Soldat ohne Waffen oder ein Handwerker ohne Werkzeug. Ohne Meditation werden die Wahrheiten Gottes nicht bei uns bleiben. Das Herz ist hart und das Gedächtnis schlüpfrig und ohne Meditation ist alles verloren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. In dieser Zeit, wo meine Frau krank ist, hat sie mich manchmal gefragt, worum es den letzten Sonntag in der Predigt ging. Manchmal habe ich kurz gebraucht, um ihr das wiedergeben zu können. Vor allem, wenn es nicht nur um die Stelle oder den Prediger geht, sondern um das, was inhaltlich tiefgehend dort gelehrt wurde. Aber schau, viele Menschen, sie lesen die Bibel jeden Tag. Sie lesen es Kapitel für Kapitel. Und wir meinen, das ist die Beziehung zu Gott. Sie besteht aus dem Durchlesen der Bibel und dem Gebet. Vielleicht sogar nach einem Plan. Und das ist gut, das ist wichtig, das ist Gewohnheit. Aber das ist lange nicht alles. Das ist nicht alles, was die Beziehung zu Jesus ausmacht. Vielmehr verbirgt sich dahinter, denn beim Nachsinnen geht es darum, seine Gedanken auf Dinge zu fokussieren, seine Gedanken zu bündeln, sie festzubinden. Ungefähr so, wie Maria es tat, als Jesus ihr sagte, warum habt ihr mich gesucht? Ihr wusstet doch, dass ich im Tempel bei meinem Vater bin. Und dann heißt es über Maria, aber sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie nahm diese Worte, die Jesus gesagt hat, und sie nahm sie in ihr Herz und verschloss sie nicht einfach, sondern sie bewegte sie dort. Kennst du das Gefühl, ernsthaft über das nachdenken zu müssen, was dich zuletzt angesprochen hat, und du sagst, ich werde diesen Gedanken nicht mehr los? Kennst du das Gefühl, dass du dich fragst, die Dinge, die du erkannt hast, wo Gott dich angesprochen hat in deinem Herzen, du in deinem Leben sagen kannst, wow, diese Predigt hat mein Leben verändert. Diese Predigt hat mich überführt. Von dieser Predigt kann ich noch Monate zehren. Oder dass du diesen einen Text liest über das Wesen Gottes und du merkst, das überführt dich und stärkt dich unglaublich. Wenn ich dich fragen würde, welche 5 Erkenntnisse über Gott in deinem letzten Jahr sind dir besonders wichtig geworden? Hast du besonders schätzen gelernt? Hast du lieben gelernt? Oder welche 5 Erkenntnisse und Wahrheiten haben dein Herz am meisten verändert in deinem Christenleben? Was wäre deine Antwort? Vielleicht wüssten wir gar nichts darauf zu sagen, weil wir die Bibel oft nur fließend lesen. Und ich spreche das aus meinem eigenen Herzen, liebe Geschwister. Ich wünsche mir diese Fähigkeit, die wir hier in den Psalmen lesen und die scheinbar früher unter den Christen auch genauso praktiziert wurde. Ich wünsche mir diese Fähigkeit neu zu erlernen. Ich wünsche mir diese Fähigkeit in meinem Leben wiederzufinden, um diese Schönheit des Wortes Gottes zu bekommen. Man kann es so beschreiben mit einem Beispiel. Das Beschäftigen mit dem Wort Gottes ist wie wenn Gottes Wort der Nagel ist und der anfängt an unserem Herzen zu kratzen. Wir merken das. Das beschäftigt uns, das ist irgendwie da. Aber Meditation ist, wenn Gott ein Fäustel nimmt und mit diesem Nagel einen tiefen Schlag in unser Herz versetzt. Und wir wissen, jetzt ist es drin. Und dort bleibt es auch. Die Meditation, das Nachdenken über Gott und sein Wort versetzt dem Wort Gottes einen tiefen Einschlag in unser Herz hinein. Manchmal begnügen wir uns vielleicht mit dem Ankratzen der Wahrheiten Gottes in unserem Leben, aber wie viel mehr Kraft hätte Gottes Wort, wenn wir einfach beim Nachdenken dieses Wort aus uns heraussprudelt, wenn wir einfach beim Reden mit anderen Geschwistern, wir ihnen all diese Dinge sagen können, die uns so sehr beschäftigen, die uns so sehr bewegen. Wie viel Kraft hätten die Wahrheiten Gottes in unserem Leben, wenn sie so tief eindringen würden und wir diese verlorene Praxis wiederfinden. Nur nachdem wir also uns zurückziehen und nachsinnen, passiert etwas, nämlich wir werden erhoben. Denn diese Meditation, sie bringt uns in eine ganz tiefe Gemeinschaft zu Gott selbst. Und wir könnten sagen, es ist wie eine Erweckung des Herzens, die uns in heilige Gedanken hineinführt. Ein Christ, der beginnt, sich mit der Meditation zu beschäftigen, wie ein Mensch vielleicht ins Krankenhaus geht. Und erst wenn der Mensch ins Krankenhaus geht, kann er dort gesund werden, kann er dort geheilt werden. Das ist, was Gott tut, während wir einfach nur in dieses Krankenhaus zu gehen haben. Meditation heilt uns von Leblosigkeit, heilt unser Herz von Sünde und von Kraftlosigkeit. Viele Christen erleben das, vielleicht hast du es auch schon erlebt, ich kenne das aus meinem Leben, Tiefpunkte zu erleben. Sagen zu müssen, mir geht es geistlich nicht so gut. Ich fühle mich schwach, ich fühle mich ausgelaugt, ich fühle mich unfähig irgendwie. Ich schlage die Bibel auf und sie sagt nichts zu mir. Ich habe morgens vielleicht keine Lust aufzustehen oder nachts keine Lust schlafen zu gehen. Wenn man dich fragen würde, wie geht es dir in deiner Beziehung zu Jesus, sagen müsste es nicht gut. Ich weiß, dass er mich liebt, ich weiß, dass er für mich da ist, aber mir geht es nicht gut. Aber wie oft machen wir den Fehler, wenn wir schwach sind und in einem geistlichen Tief sind, wir uns selbst sagen, oh nein, ich muss meinen Bibelleseplan wieder aufarbeiten, oh nein, ich muss jetzt Gott zeigen, dass es mir wirklich ernst ist mit dieser einen Sünde, oder ich muss jetzt Gott zeigen, dass es mir wirklich ernst ist und ich würde jetzt wirklich wieder jeden Tag die Bibel lesen, ich will wirklich wieder anfangen, in die Bibelstunde zu gehen oder sonstige Dinge. Wie oft ist das unser Ansatz, um unsere Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen und nicht, Gott, hier ist mein Herz. Fülle es aus mit guten Gedanken. Nicht, dass wir sagen, ich will jetzt einfach über diese eine Erkenntnis nachdenken, mich zurückziehen in tiefes Gebet und tiefes Studium über diese Sache. So ähnlich wie diese Jünger mit Jesus auf den Berg hingenommen werden, um einen Blick auf seine Herrlichkeit zu bekommen, so haben wir es nötig, uns zurückzuziehen und dann nachzudenken über ihn, um uns auf ihn zu konzentrieren, um ihn dann zu sehen zu können in seiner Herrlichkeit, diesen Anblick zu bekommen. Das ist das, was wir unter Meditation verstehen. Aber es gibt auch eine gewisse Unterscheidung, die wichtig ist, was Meditation natürlich nicht ist. Und zwar gibt es zwei Dinge. Einerseits ist es nicht das Gleiche, wie die Schrift zu studieren. Vielleicht sagst du, okay, ich muss jetzt anfangen, die Bibel zu studieren, ich muss jetzt anfangen, Wortstudien zu machen und Satzdiagramme zu schreiben und Kommentare reinzulesen und irgendwelche solche Dinge zu machen. Ich höre mir irgendwelche Reihen dazu an, Predigten und so weiter. Aber das ist weit, weit weg von dem, was es bedeutet, über Gottes Wort nachzusinnen. Der Grund ist der, Studieren ist Arbeit. Studieren ist Arbeit, eine Arbeit des Kopfes und eine Arbeit des Verstandes. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, die Bibel zu studieren und das mit unserem Verstand ergreifen zu wollen, was Gott uns darin übermitteln will. Aber über Gottes Wort nachzusinnen ist etwas anderes. Es bedeutet, nicht mit dem Verstand bei ihm zu sein, sondern mit dem Herzen. Mit dem Herzen bei Gott zu sein. Durch Studium des Wortes Gottes erlangen wir mehr Wissen und mehr Erkenntnis mit unserem Verstand. Aber durch Nachsinnen des Wortes Gottes wachsen wir in der Heiligung und in der Gottesfurcht und in unserer Frömmigkeit. Das ist ein Unterschied. Das eine verhilft dir mehr, über Gott zu wissen. Das andere verhilft dir mehr, so wie er zu leben. Einer sagt es mal so, das Meditieren ist, das Studieren der Bibel ist so wie das Suchen nach Goldadern und Goldströmen, aber das Meditieren ist dieses Gold auszugraben. Du kannst die Bibel studieren und trotzdem kalt und unberührt davon sein. Es gibt unglaublich viele ungläubige Theologen. Aber das Nachsinnen über Gottes Wort lässt dein Herz, wo es erkaltet ist, wo es eingefroren ist, wo es hart geworden ist, schmelzen in einen emotionalen Zustand vor Gott, sodass du zu tieferer Liebe ihm gegenüber kommst. Also es ist nicht das Gleiche wie zu studieren, aber auch nicht das Gleiche wie die Schrift auswendig zu lernen. Sich Dinge ins Gedächtnis zu rufen, kommt der Meditation schon zwar sehr nah, aber es trifft sie nicht genau, denn durch das Auswendiglernen haben wir eine Fähigkeit unseres Verstandes, die Bibel zu merken oder uns diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen, aber die Meditation bringt etwas Süßes mit sich, etwas Kostbares mit sich. Ich versuche das kurz zu beschreiben. Du kannst dich zwar daran erinnern, dass Gott gut ist, aber es ist etwas anderes, das zu erleben in deinem Leben. Das eine ist zu wissen, dass es dort irgendwo ein Glas Wein gibt und das andere ist, dieses Glas Wein zu genießen. Es ist das eine zu wissen, dass man dort eine erholsame Zeit haben könnte und den Urlaub genießen könnte und das andere ist, es wirklich zu tun. Es ist eine Sache, sich daran zu erinnern, dass Jesus eigentlich alle meine Nöte stillen könnte und es da diesen einen Vers dazu gibt, aber etwas anderes, sich daran zu erfreuen, dass er es tut. Das eine ist zu wissen. Das andere ist, eine Überzeugung zu haben, die sich im Leben widerspiegelt durch dieses tiefe Nachsinnen dieser Wahrheiten. Deshalb lasst uns das lernen, wie wir es schaffen können, über Gottes Wort tiefgehend nachzudenken und es nicht mit dem Studieren oder Auswendiglernen zu verwechseln, was beide sehr wichtige Dinge auch sind und ihren Platz haben. Um das alles noch kurz praktisch zu machen, habe ich 5 von vielleicht 20 oder 25 Aspekten herausgenommen, über die es sich wirklich lohnt, zu lernen, nachzusinnen und ich das auch seit einiger Zeit praktiziere und das merken darf. Also die Frage ist schon ein bisschen, wie mache ich das konkret? Hört sich alles so ein bisschen theoretisch an. Was sind die Bestandteile? Was sind die Aspekte? Wie würden wir das in unserem Alltag wirklich umsetzen können? Und ich habe mal diese 5 Bestandteile herausgenommen. Das erste wäre das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes, darüber zu meditieren, ist grundlegend und so wichtig. Jesus selbst betet in Johannes 17 darum, dass die Ewigkeit nicht ausreichen wird, dass wir Menschen Gott erkennen können. Darin ist das ewige Leben, ihn zu erkennen. Wir könnten uns nicht anmaßen, oder die Bibel flüchtig zu lesen und dabei zu verstehen und zu ergründen, was die ganze Tiefe darin ist. Das erste Mal, dass ich beschämt wurde, weil ich genau das nicht konnte, war 2010. Ich weiß, wir hatten ein Vorbereitungswochenende für Teencamp und jeder sollte dort einen Zettel herausziehen, wo eine Eigenschaft Gottes drinsteht mit einer Bibelstelle. Und dann sollte man darüber mindestens 2 Stunden nachdenken. Und ich war damals 17 und Alfred Janssen war damals mein Mentor und wir saßen so halb nebeneinander, ein paar Meter zwischen uns auf dem Boden saßen wir. Und ich dachte, ich mache es ihm einfach nach, er bringt es mir ja bei. Und ich habe vielleicht maximal 8 Minuten gebraucht, denn ich weiß noch, es war Gottes Allwissenheit. Ich habe darüber nachgedacht, habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, ein paar Stellen gelesen. Und dann schaue ich rüber zu Alfred und ich denke mir, was macht der da? Ist er eingeschlafen oder was passiert da? Und dann frage ich, hey Alfred, wie geht es? Was machst du da? Wie funktioniert das mit dem Meditieren und so, mit dem Nachdenken? Und dann hat er mir so ein paar Dinge gegeben und es hat trotzdem nicht so richtig geklappt. Aber ich sah all die anderen Geschwister, die reifer waren wie ich, und ich sah, wie sie scheinbar eine wundervolle Zeit mit ihrem Herrn haben konnten. Und danach Zettel und Zettel geschrieben haben, was ihnen alles neu bewusst geworden ist, was sie mitnehmen in ihre nächsten Wochen. Und ich ging irgendwie gefühlt leer aus, weil mir das versagt war. Aber später, immer wieder, musste ich mich daran zurückerinnern, an dieses eine Wochenende. Und ich durfte das immer wieder neu erleben, wie genau das mich am meisten verändert hat. Wie genau das mich am meisten verändert hat, Erkenntnis über das Wesen Gottes zu erlangen. Man kann nämlich in bestimmten Zeiten, in denen sich das Leben in eine Richtung entwickelt, die man so gar nicht haben will, dann merkt man irgendwann, dass man vielleicht gar nicht so überzeugt ist von dem Charakter Gottes. Dann merkt man, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, ist mein Gott wirklich so? Und in den ganzen letzten Monaten, muss ich sagen, gibt es einige Eigenschaften Gottes, die ich zwar nicht angezweifelt habe, aber wo ich feststellen musste, das habe ich nur in meinem Verstand gedacht. Das habe ich nicht mit meinem Herzen erkannt. Das musste ich so denken, weil mir bis dahin noch nicht wirklich schlimme Dinge im Leben widerfahren sind. Aber irgendwann, dann denke ich darüber nach und sage, Gott, bist du wirklich so? Und ich fange an, darüber nachzudenken. Aber was hat das für Auswirkungen, wenn wir anfangen, uns einfach die Allwissenheit Gottes zu nehmen und über sie nachzudenken? Welche Konsequenzen haben sie, wenn unsere Augen darauf gerichtet sind, dass Gott genau so ist? Dass er alle Dinge weiß, dass er alle Dinge sieht, dass es auch keinen Gedanken gibt, den ich haben kann, der vor ihm verborgen ist, dass es keine Information gibt, die vor Gott geheim ist und dass es auch keine Not gibt, auch nicht die kleinste Not in meinem Leben, die Gott übersehen könnte. Das Nachdenken über Gottes Allwissenheit wird Auswirkungen auf dein Handeln haben, auf deinen Umgang mit Sünde, auf deine Gewissheit in der Not. Denk über seine Heiligkeit nach, nimm sie dir raus und denk darüber nach. Gott ist der Inbegriff von Heiligkeit. Und sie steht über allen anderen Dingen. Wie sollte in uns der Wunsch nach Heiligkeit entstehen, während wir nicht über Gottes Heiligkeit nachdenken? Wie sollte in uns ein Wunsch nach der Furcht Gottes entstehen, während wir nicht über ihn nachdenken und gleichzeitig unsere Sünde sehen? Während wir über Heiligkeit Gottes nachdenken, bringt das in dir etwas hervor, nämlich entweder eine Liebe nach diesem heiligen Gott oder ein Schmerz über deine eigene Sünde. Oder denke über die Barmherzigkeit Gottes nach. Sie ist so wie Zucker. Sie macht alle anderen Eigenschaften Gottes irgendwie süß und herrlich, sodass es beigemischt wird. Während du über also die Barmherzigkeit Gottes nachdenkst und dir einen zornigen Gott vorstellst ohne Barmherzigkeit, du dir einen heiligen Gott vorstellst ohne Barmherzigkeit, einen gerechten Gott ohne Gnade, das wäre unser Untergang. Und da wird die Schönheit dieser Barmherzigkeit Gottes so neu, so wundervoll. Und dieses Nachdenken über die Barmherzigkeit Gottes hat Konsequenzen für dein und mein Herz. Kaum etwas anderes wird uns in unserer Dankbarkeit so hervorbringen, diesen Glauben mehren, uns Freiheit von Sünde schenken, wie das Denken und Nachdenken über Gottes Barmherzigkeit. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir lernen, tiefgehend über Gottes Wort nachzudenken, während wir es in der Hand haben und uns diese Zeit einzuräumen, das Wesen Gottes, aber auch seine Versprechen. Die Bibel ist voll von den Versprechen und Verheißungen Gottes. Dinge, die Gott uns gibt, Dinge, an denen wir uns festhalten können, weil Gott uns versprochen hat, dass genau das passieren wird. Nun, wenn du die Bibel liest und du kommst dann zu diesen Verheißungen, dann sind das so wie Haltepunkte für dein Leben. Sprich mal mit den Menschen, die schweres Leid irgendwann erlebt haben oder durch schwere Zeiten gingen. Sie werden dir von Verheißungen Gottes erzählen. Sie werden dir von den Versprechungen erzählen, die sie wie Anker ausgeworfen haben in ihrem Leben. Wie Blumen auf einer schönen Blumenwiese herausstechen, so stechen die Verheißungen aus dem Wort Gottes heraus. Wann also wir immer an diese Versprechungen Gottes kommen, sollten wir lernen, darüber nachzudenken und sie in unser Leben aufzunehmen. Was bedeutet es ganz konkret, dass Gott unsere Sünden nimmt und sie in die Tiefen des Meeres wirft? Was bedeutet es, dass wir wahre Hoffnung und Trost auf ewiges Leben haben und daran jetzt schon festhalten dürfen? Was bedeuten diese Verheißungen für uns? Nimm sie und betrachte sie, schreib sie dir auf und frag dich, wenn das stimmt. Und geh mit Gott ins Gebet, wenn das stimmt, wenn es genauso sein wird, wie Gott es dir verspricht in seinem Wort. Was bedeutet das für dein Leben, für dein Herz, für dein Glauben? Je mehr du darüber nachdenkst, wirst du erkennen, das sind wie Juwelen des Glaubens, Edelsteine, die dir niemand nehmen kann, die du für dich behalten kannst. Manchmal machen wir wirklich diesen Fehler, nicht so viel darüber nachzudenken und einfach weiterzugehen. Aber stell dir vor, diese Versprechen Gottes sind wie Edelsteine unter vielen normalen Steinen. Du siehst sie und du fängst an, sie herauszunehmen und du legst sie auf ein schwarzes Tuch und fängst an, sie dir anzuschauen, fängst an, sie zu betrachten und sie fangen an zu funkeln und vor Schönheit zu glänzen. Du wirst sie nie wieder abgeben wollen, diese Verheißungen Gottes, weil sie dir ganz persönlich gegeben sind und weil du sie in deinem Herzen verankert hast. Denk über das Werk und über die Liebe Jesu nach. Die Liebe von Jesus ist wie besitzergreifend für uns. Wenn wir sie sehen, dann ist sie zart und wundervoll. Wir werden das in dieser Bibelstundenreihe durch Psalm 23 sehen, wie Jesus mit uns umgeht, voller Liebe und voller Fürsorge. Und wenn wir darüber nachdenken, dass die Liebe von Jesus nicht nur seinesgleichen sucht, sondern vielmehr den Sünder, der es nicht verdient hat, dann ist diese Liebe so unverdient und unnatürlich, aber trotzdem da und Jesus macht das freiwillig. Und wenn wir darüber nachdenken, dass diese Liebe nicht nur der Welt oder den Menschen im Allgemeinen gilt, sondern dir ganz persönlich, dir, der du die Bibel nimmst und sie aufschlägst und sie liest und sagen kannst, Jesus liebt mich ganz persönlich und offenbart sich in dieser Liebe, erfüllt das uns mit einer gewissen Wärme, die uns ans Herz geht. Zu wissen, Jesus hing dort am Kreuz und dachte an uns. Das wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Dann können wir nicht anders, als ihn zu lieben und uns ihm hinzugeben. Wenn wir sein Herz und seine Schönheit sehen und darin entdecken, wie herrlich dieses Erlösungswerk ist, dass es mehr ist als eine Eintrittskarte in den Himmel, sondern vielmehr der zentrale Punkt zu unserem Leben wird, wird uns nichts wichtiger werden als das, wie eine kostbare Perle, die wir nicht mehr aus der Hand legen können, sondern den ganzen Tag damit herumlaufen, wird die Liebe und das Werk Jesu für uns sein. Vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wie viel denkst du über deine Sünden nach? Wie notwendig ist es, über unsere eigene Sünde nachzudenken? Wie wir Gott damit beschmutzen? Wie unwürdig wir dadurch sind? Wie oft denken wir darüber nach, dass jede einzelne Sünde, die wir tun, uns eigentlich in die Hölle schicken müsste? Uns zur ewigen Trennung zu Gott schicken müsste? Wie oft denken wir darüber nach, dass wir, wenn wir trotzdem sündigen und diesen Schritt zur Sünde oft leichtfertig gehen, wir Gott ins Gesicht spucken? Hast du dich schon mal gefragt, warum wir die Sünde oft mehr lieben, als sie zu hassen? Ich denke, weil wir oft von der Erkenntnis der Sünde schnell zum Bekennen gehen, schnell dahin gehen, ohne uns damit zu beschäftigen, was diese Sünde eigentlich ist. Wir reden leichtfertig zum Beispiel über die Sünde des Götzendienstes. Ja, jeder hat halt irgendwo Götzen in seinem Leben und das taucht immer wieder auf. Wir müssen es einfach bekennen und so. Aber ist uns bewusst, was wir eigentlich damit tun, wenn wir Götzen in unserem Leben haben, die wir verfolgen? Wir nehmen uns einen toten weltlichen Gegenstand, vielleicht unser Geld, unser Haus, unseren Beruf, unser Hobby, unser Urlaub oder sonstiges. Und fokussieren uns in diesem Moment mehr auf diese Sache als auf Gott selbst, dann ist das Götzendienst. Wenn ich mir von einer Sache mehr verspreche, als ich mir in diesem Moment von Jesus verspreche, ist das Götzendienst. Und ich sage eigentlich zu dieser Sache, du bist jetzt gerade mein Gott, von dem ich mir all diese Zufriedenheit und Liebe erwarte. Du definierst mich jetzt. Und zu Gott sagen wir eigentlich, nein, ich brauche dich jetzt in diesem Moment nicht. Und wir gehen dann schnell dahin, wenn wir das erkennen und bekennen das einfach vor Gott. Aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und nachzusinnen, was das eigentlich für uns bedeutet, dann bedeutet das, dass dieser eine Moment, wovon ich mir Zufriedenheit wünsche und erhoffe, durch Medien, durch Urlaub, durch Beziehungen oder sonst etwas mir in diesem Moment wichtiger ist als mein ewiges Leben. Das bedeutet es. Wow. Je mehr wir darüber nachdenken, desto grässlicher wird diese Sünde, oder? Je mehr wir darüber nachdenken, merken wir, wie ablehnend wir selbst über diese Sünde denken müssen und uns schämen müssen deswegen. Denken wir an Sünden wie falsche Sexualität, Pornografie und Selbstbefriedigung, Viele sehen ein, dass das Sünde ist. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen im Laufe der Jahre, dass das eigentlich gar nicht die eigentliche Sünde ist. Klar, Sexualität, die falsch ausgelebt wird, ist Sünde und falsch, aber was steht dahinter? Was ist die eigentliche Sünde, die dadurch verfolgt wird? Es ist Selbstsucht, nichts anderes. Ich will etwas haben und ich nehme mir es, wann oder wie ich es brauche. Auch viele andere Sünden reihen sich dort hinein, Medien, Bücher, Serien und so weiter. Aber diese Sünde, die kannst du problemlos weiterführen, auch wenn du keine Pornografie mehr konsumierst. Wenn du frei davon bist, kannst du einfach weitermachen. Deinen Partner dazu zu gebrauchen, um das Gleiche zu bekommen. Du kannst es nur in Gedanken tun. Du kannst all die anderen Dinge tun, die genau diese Sünde weiterformen. Ausdrucksform der gleichen Sünde. Du bist immer noch selbstsüchtig. Du hast deine Sünde immer noch nicht in den Griff bekommen. Aber den Fehler, den wir machen, ist, wir denken viel zu wenig darüber nach. Wir wissen, dass es falsch ist. Wir bekennen die Sünde und machen einfach weiter. Aber fangen wir an, tiefgehend darüber nachzudenken, was Gottes Wort über diese Sünden sagt, über diese eigentlichen Sünden, die wir in unserem Leben tun. Und wir merken, wir brauchen noch viel mehr ein Verständnis darüber, wer wir eigentlich vor diesem Gott sind. Und umso mehr Grund haben wir schließlich anschließend über das Werk Jesu Christi noch mal mehr nachzudenken. Und noch einen letzten Bereich, die Ewigkeit. Wie sehr und wie viel mehr sollten wir über die Ewigkeit nachdenken? Vor einigen Wochen, da hat Sigi eine Bibelstunde gehalten über das Sterben anhand der Psalmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder da wart. Und an dem darauffolgenden Tag wurde meine Frau operiert in Stuttgart. Und ich wollte da sein, wenn sie dann aus dem Aufwachraum rauskommt und so. Ich war etwas früher dort und es hat sich noch einige Stunden gezogen und ich musste dort warten. Also ging ich an den nächsten grünen Fleck, den es dort gab, ein alter Friedhof. Und ich dachte, Mensch, das ist doch ein wunderschöner Friedhof, ein passender Ort, um ein bisschen nachzudenken. Also begann ich zu reflektieren, was alles in dieser Bibelstunde vorkam, welche Erkenntnisse ich daraus gewonnen hatte. Und ich ging dann von Grabstein zu Grabstein und las die Menschen, die dort waren. Und ich habe mir vorgestellt, wie sie aussahen. Ich habe mir vorgestellt, was für ein Leben sie hatten. Ich habe mich gefragt, ob diese oder diese Person wohl jetzt in der Ewigkeit ist oder nicht. Ich lief dorthin durch, um voller Hoffnung ein Bibelvers auf einem dieser Grabsteine zu sehen, um irgendwie eine Gewissheit zu haben, dass einer von ihnen in der Ewigkeit sein möge. Irgendein Grabstein zu sehen, um die Hoffnung zu haben, dass einer von diesen Menschen wirklich Vergebung für seine Schuld gehabt habe. Und ich habe nachgedacht über die Menschen, die dort alle begraben liegen. Ob sie gelitten haben, ob sie krank waren, ob sie Erfüllung gehabt hätten, ob sie an Jesus geglaubt hätten. Und irgendwie im Lauf der nächsten 1,5 Stunden wurde dieser Ort für mich so traurig. Ich wurde schon fast depressiv. Und ich dachte aber immer wieder weiter darüber nach, über die Ewigkeit. Und irgendwie hat dieses Gefühl, diese Hoffnungslosigkeit an diesem Ort mich so überschattet. Irgendwann kam ich an einen Ort an diesem Friedhof, wo ein Stein aufgerichtet war. Wie ein Gedenkmal sah er aus. Und dort fand sich nur dieser Vers aus Offenbarung 19, Vers 3. Dass wenn wir bei ihm sein werden, all das nicht mehr da sein wird. Kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid und keine Krankheit, weil bei ihm in der Ewigkeit all diese Dinge nicht mehr da gewesen sind. Und so hat sich dieser Ort, diese Hoffnungslosigkeit für mich irgendwann im Laufe dieser Zeit des Nachdenkens, als ich die ganze Zeit über die Ewigkeit nachgedacht habe, in einen Trost, in eine Hoffnung verwandelt. Und ich kann das hier erzählen, obwohl es schon einige Wochen her ist, weil es sich so tief in meinem Herzen verankert hat durch das Nachdenken. Für uns ist es notwendig, dass wir das lernen, in Anbetracht der ganzen Not und des ganzen Leidens in der Welt, unseren neuen Blick und unsere neue Sichtweise auf den Himmel zu bekommen, indem wir wissen, Gott ist gut und eines Tages werden wir bei ihm sein und die Herrlichkeit bei ihm verbringen, ohne Leid, ohne Schmerz und all diese Dinge, die wir hier kennen. Und du kannst diese Liste noch weiterführen für dich. Es gibt natürlich noch andere Dinge. Es sind nur die Hauptpunkte, die ich mir immer wieder vornehme und an denen ich arbeiten möchte in meinem Nachdenken. Und ich sagen kann, es sind wundervolle Momente, die ich erleben darf, die mich prägen und die mich durch mein Jahr führen. Und in einer gewissen Weise werden wir das auch ab nächster Woche tun, indem wir intensiv kennenlernen wollen, wie ist Jesus für uns und wer ist er für uns. Und wir wollen in den nächsten Wochen intensiv ihn kennenlernen und uns fragen, wie ist eigentlich dieser gute Hirte für uns in unserem Leben, der sich um uns kümmert, um uns besorgt ist und obwohl wir nichts können und nichts tun, er all das für uns tut. Wir möchten das in den nächsten Wochen tun und ich bin gespannt, was Gott und wie Gott hier zu uns sprechen wird. Amen. Lasst uns noch aufstehen, ich möchte noch beten und anschließend wollen wir noch ein Lied singen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort alle Dinge tut und alle Dinge tun kann, auch in unserem eigenen Leben. Und wir dem oft so wenig Zeit einräumen, so wenig Priorität. Aber Herr, wir möchten so sehr darum beten, dass wir diese Momente neu lernen in unserem Leben, über dich nachzudenken, über das geistliche Leben in dir nachzudenken. Herr, sei uns gnädig darin, wenn wir das lernen, wenn wir den Wunsch haben, dir zu begegnen, dass eben daraus ein Zurückziehen, ein Nachsinnen und ein Erhobenwerden in deine Herrlichkeit wird, Herr. Gebrauche auch dies für uns als Gemeinde, dass wir durch diese Momente selbst verwandelt werden durch deine Herrlichkeit, während wir dich sehen, Herr, zu Menschen, die das ausstrahlen und das zum Ausdruck bringen, wer du bist, Herr. Wir danken dir, dass du das tun willst, auch durch dein Wort, auch in unserem Leben, und bitten dich, Herr, um deine Gnade dafür. Amen.